Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich bin Lasse. Fürs Internet, vielleicht könnt ihr ja Lasses Bild einblenden, dann ist das da, die Illusion noch ein bisschen besser. Wir befinden uns in der Epheser-Predigtreihe. Heute 4. Kapitel Epheserbrief. Wir haben in den letzten Wochen schon davon gehört, dass Paulus den Christen offene Augen des Herzens wünscht, mit der sie die Fülle des Handelns Gottes in ihrem Leben erkennen. Und wir haben vom Gott des Lebens gehört, der keine zerstörerischen Taten gutheißt. In Kapitel 3 des Epheserbriefes weist Paulus darauf hin, dass man sich keine Sorgen um sein Leben machen soll, dass man sich keine Sorgen um sein, also Paulus, Leiden machen soll, das er in Christus erträgt, und wünscht nun auch den Heidenchristen einen tiefen Glauben, mit dem sie von Christus erzählen. Heute geht es um Kapitel 4. Und es geht vor allem um die Verse 1 bis 16. Da lesen wir: So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe, hat Gefangene in die Gefangenschaft geführt und den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? Und der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er selbst gab den Heiligen, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi. Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch das trügerische Würfeln der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus wird der ganze Leib zusammengefügt und zusammengehalten, durch jede Verbindung, die den Leib nährt, mit der Kraft, die einem jeden Teil zugemessen ist, so wächst der Leib und erbaut sich selbst in der Liebe. Ein langer Text in einer Sprache aus der Zeit der Erfindung des Buchdrucks. Wir haben ja schon festgestellt, dass Paulus den Brief hier an diese Gemeinde in Ephesus, in eine Gemeinde schreibt, die in ihren Wachstumsschmerzen sich befindet. Also die Gemeinde gibt es schon etwas länger und es werden immer mehr Leute unterschiedlichster Kultur und Wissensstandes. Weiterhin haben wir im Epheserbrief eine klassische Briefaufteilung. Die ersten drei Kapitel handeln davon, was Gott Gutes getan hat, und die letzten drei Kapitel handeln davon, was das für uns Menschen bedeutet und was wir tun sollen. Und dieses Kapitel 4 ist jetzt genau am Übergang, also an der Schwelle dieser Aufteilung. Jetzt geht es um die Gemeinde. Und Paulus sucht sich als erstes Thema Einheit heraus. Das wird besonders deutlich in Vers 3. Seid darauf bedacht, die Einheit zu wahren im Geist durch das Band des Friedens. Und dann führt Paulus hier an, was die Christen schon mal eint. Ein Herr. Ein Glaube, eine Taufe, ein Gott. Und selbst wenn wir heute in der Christenheit unterschiedliche Taufverständnisse haben, ist es nicht das, was Paulus hier damit meint. Für ihn geht es, denke ich, nicht um die Einheit in der Taufe über ein gleiches Taufverständnis, sondern allein darum, dass Menschen auf den Namen Jesu getauft sind und somit Gott gehören. Er führt hier also die Dinge an, die Christen vereinen. Und dann macht er direkt weiter damit, Dinge zu benennen, in denen die Christen in Ephesus sich unterscheiden, was möglicherweise zu einer Trennung führen kann. Und in Vers 7 weist er dann darauf hin, dass die Gnade einem jeden nach dem Maß der Gabe Christi gegeben ist. Und später in Vers 11 wird er konkret, dass man unterschiedlich als Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer berufen wird. Also mit unterschiedlichen Temperamenten der Geistesbegabung. Das ist ja jetzt erstmal etwas, das auch für Stress in der Gemeinde sorgen kann. Nämlich dann, wenn man anfängt, eine dieser Begabungen höher zu achten als die anderen. Cool sind da die Apostel, die so ein bisschen alles können und die Gemeinde leiten. Um die herum Wunder passieren. Was sind dagegen schon die Hirten, die sich um die Wehwehchen der Schafe kümmern? Paulus sagt, die Hirten sind alles, genauso wie die Apostel, denn es braucht sie alle. Paulus will gar nicht erst, dass ein Denken aufkommt, dass das eine besser und das andere schlechter ist. Darum bindet er die geistlichen Temperamente alle zusammen gleich an ein Ziel. In den Versen 12 bis 13 lesen wir, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi. Es braucht jedes einzelne geistliche Temperament, um dieses Ziel zu verfolgen. Es braucht nicht, dass alle Christen das Gleiche machen oder gleich denken oder gleich sind, sondern es braucht unterschiedliche Begabungen, damit der Leib Christi, also alle, die hier zur Gemeinde gehören, damit die erbaut werden und damit wir zur Einheit kommen und zur Erkenntnis Christi in Richtung des vollendeten Menschen. Zum vollen Maß der Fülle Christi. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es braucht nicht, dass wir alle das Gleiche tun. Es braucht es nicht, dass nur Pastoren von der Bühne das Richtige predigen. Es braucht nicht, dass die Evangelisten neue Menschen für den Glauben gewinnen. Es braucht alles gemeinsam. Das ist sowohl für das damalige Denken als auch für uns heute eine revolutionäre Idee. Es geht um Gleichstellung, nicht um Gleichmachen. Hier um die Gleichstellung der Begabungen und der Temperamente der Menschen, die zur Gemeinde kommen. Wie erging es wohl damals einem griechischen Bürokraten, der die gleiche Bedeutung haben sollte wie ein jüdischer Bauer? Wie ergeht es uns, der du da sitzt, du hast die gleiche Bedeutung wie der Nachbar neben dir, vor dir, hinter dir, obwohl ihr was ganz anderes seid und tut. Es braucht uns alle. Denn nur in der Bereicherung durch die Unterschiedlichkeit wird der ganze Leib erbaut. Und da kommt Vers 1 und 2 nochmal zum Tragen. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe. In Liebe den anderen tragen trotz Unterschiedlichkeit, haben wir schon gehört. Alte Leier, oder? Warum ist Unterschiedlichkeit eines der größten Probleme unserer Welt? Auch hier in der Gemeinde, auch im Bund. Wir suchen uns doch am liebsten die Leute raus, die uns so ähnlich wie möglich sind, um mit ihnen zu reden. In Vers 14 bis 16 wird dabei nochmal das Problem aufgegriffen. Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch das trügerische Würfeln der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe. und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus wird der ganze Leib zusammengefügt und zusammengehalten durch jede Verbindung, die den Leib nährt, mit der Kraft, die einem jeden Teil zugemessen ist. So wächst der Leib und erbaut sich selbst in der Liebe. Paulus geht es hier ähnlich wie im Brief an die Kolosser auf Irrlehre ein. Irrlehre ist ja, wenn christliche Lehre vom Evangelium durch eine falsche andere Lehre ergänzt bzw. verfälscht wird. In Kolosser 2 grenzt sich Paulus mit scharfen Worten von einer Lehre ab, die vom jüdisch-philosophisch geprägten Denken her das Christentum beeinflussen will. Diese Irrlehre vertritt die Überzeugung, dass Christus nicht ausreicht, um einem Menschen das Heil zu bringen und ihn vor Gott zu rechtfertigen, sondern man braucht auch noch die Beschneidung und das Leben unter dem Gesetz. Und Paulus sagt, nein, wir brauchen nur den Christus. Und ähnlich finden wir das auch hier. Paulus sagt, wir sollen mündig werden, dass wir uns nicht mehr von jeder Lehre von außen hin und her werfen lassen. Wie geht das? Indem Christus allein und die Fülle des Glaubens an ihn in den Mittelpunkt gestellt werden. Und ich will diesen Gedanken von Paulus heute gerne weiterführen. Denn was typisch fürs Christentum ist, ist der Streit über die richtige Lehre. Wenn wir in die Welt gucken, dann sehen wir unzählige Formen und Ausprägungen von christlichen Kirchen. Nicht nur die orthodoxe Kirche, die katholische, römisch-katholische Kirche oder die evangelische, sondern auch innerhalb dieser drei Oberkategorien gibt es mannigfaltige Aufspaltungen und Feinheiten. Irgendjemand sagte mal, kein Haar ist so dünn, dass es nicht noch gespalten werden könne. Und insgesamt schadet es dem Zeugnis des Evangeliums, denn seine Anhänger und Anhängerinnen sind innerlich zerstritten, hin und her geworfen von solcher und jener Lehre. Dabei ist es enorm wichtig, dass wir Christen ein einheitliches Zeugnis und Bekenntnis der Liebe Christi für die Welt geben. Streit ist da kein gutes Zeugnis. Aber es ist nun doch mal wichtig, wie man Taufe und Abendmahl und Sakramente und Kirchenlehre und all das versteht. Ja, ich kenne die Kirchengeschichte. Ich weiß, wie viel Bedeutung Bekenntnisfragen und theologischen Feinheiten beigemessen wird. Ich kenne Gelegenheiten, bei denen das enorm wichtig war. Die frühen Konzilien zum Beispiel, in denen unser Verständnis von der Dreieinigkeit oder von der Natur Jesu, ganz Mensch und auch ganz Gott, festgelegt wurde. Aber insgesamt finden wir in der Geschichte des Christentums leider eine Menge Streit, Krieg und von Machtspielchen durchzogene Geschichte. Und auch heute schaffen wir es, uns noch über kleinste Nuancen in der Theologie in die Haare zu kriegen. Ich denke, das ist nicht im Sinne des Evangeliums von Jesus und das ist auch nicht im Sinne von Paulus. Paulus zeichnet uns zu diesem Thema einen Gegenvorschlag. Denn genauso wie wir mit der Irrlehre von außen umgehen können und der Unterschiedlichkeit der Begabungen, fast müssen wir auch mit inneren theologischen Streitfahren umgehen. In Sanftmut, Demut und Liebe und vor allem mit Christus im Zentrum. Denn bei der Einheit der Christen, also der Unität, geht es nicht um Gleichförmigkeit, also Uniformität. Vereinen tut uns nicht, dass wir alle genau dasselbe glauben oder tun, sondern vereinen tut uns alle das Bekenntnis zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes, am Kreuz gestorben, am dritten Tag auferstanden zur Erlösung der Sünden, zur Rettung der Menschheit. Christus im Zentrum unserer Theologie bewahrt uns vor einem Klein-Klein und einer Haarspalterei, in der wir uns gegenseitig nur immer mehr auseinanderpflücken. Christus im Zentrum malt ein Bild von einer Theologie, die die persönliche Beziehung zu diesem Jesus in den Mittelpunkt stellt, die nicht von leeren Richtigkeiten angetrieben wird, sondern von der personifizierten Liebe. Wenn Christus im Zentrum meiner Theologie steht, kann ich die Einheit mit Glaubenden leben, der oder die auch Christus ins Zentrum stellt. Die Offenbarung Gottes in Christus und was ihn betrifft, ist dann das erste Wichtigste. Alles andere, was danach kommt, ist dann von Bedeutung zweiten Ranges und das sorgt für Entspannung. Entspannung, denn wenn ich mich in Dingen zweiten Ranges von Glaubensgeschwistern unterscheide, dann sind sie eben nur Dinge zweiten Ranges. Und wir sind immer noch Vereinte ersten Ranges. Die Kunst bei der ganzen Sache ist es nun, mündig zu werden, damit man unterscheiden kann, was ersten, was zweiten oder gar dritten Ranges ist. Und Paulus schreibt auch schön davon, dass alles auf Jesus hinwachsend ist. Das heißt, Jesus im Zentrum wird ja auch meine anderen Lebensbereiche betreffen. Doch auch bei diesem Mündigwerden und Hinwachsen geht es jetzt wieder nicht darum, dass man unterscheidungsfähig wird, um sich wieder von anderen Leuten trennen und abgrenzen zu können, sondern es geht darum, gesunde Grenzen zu erkennen in der Theologie, aber mit dem Grundton der Demut und Sanftmut und Liebe zueinander. Also vielleicht auch sich selbst nicht ganz so wichtig zu nehmen. Diese Einordnung von Dingen, diese Unterscheidung von Dingen ersten und zweiten Ranges kann uns auch im Alltag helfen. Wenn ich mich von meinen Mitmenschen getrennt und allein fühle, worin unterscheiden wir uns denn voneinander? Trinkt er oder sie vielleicht lieber und exzessiver Alkohol als ich? Ist das eine Unterscheidung ersten Ranges? Wählt sie vielleicht die falsche Partei? Oder ist er oder sie Fan des falschen Fußballvereins? Sind das Unterscheidungen ersten Ranges? Und ist nicht vielleicht eine verbindende Gemeinsamkeit ersten Ranges, dass wir alle geliebte Geschöpfe Gottes sind, nur dass ich das weiß und die andere nicht? Paulus beendet diesen Teil des Briefes an die Epheser mit dem wunderbaren Vers 16. Von Christus aus wird der ganze Leib zusammengefügt und zusammengehalten durch jede Verbindung, die den Leib nährt, mit der Kraft, die einem jeden Teil zugemessen ist. So wächst der Leib und erbaut sich selbst in der Liebe. Paulus endet mit Christus in der Mitte und mit der Liebe. Denn durch diese Liebe erbaut sich der Leib Gottes und den wollen auch wir in Einheit trotz aller Unterschiede in Liebe bauen. Amen.